Liebe Thea, herzlich willkommen bei Just Fucking Do It, meine wöchentliche Interviewserie, jetzt seit dieser Woche nicht mehr live, dafür mit besserem Equipment. Da mache ich nachher mal noch ein Foto von der Perspektive, damit man mal sieht, wie das hier aussieht. Ich bin Coach und psychologischer Berater für Persönlichkeitsentwicklung, Empowerment und Mindset. Und ich arbeite mit Menschen wie der Thea, die dabei sind, ihre Berufung zu leben, in die Selbstständigkeit zu gehen und ja, das umzusetzen, von dem sie schon immer geträumt haben oder vielleicht auch eine Zeit lang noch nicht gewusst haben, dass es das ist. Das werden wir heute im Gespräch mit dir noch explorieren, wie das bei dir aussah. Und vor diesem Hintergrund habe ich am 29.08. diese Interviewserie gestartet, um Menschen da draußen Mut zu machen, dass es jeder schaffen kann mit dem richtigen Mindset, mit dem nötigen Willen und den richtigen Kontakten, guten Netzwerk. Genau, und da erzähle ich Geschichten mit Menschen, mit meinen Interviewgästen und bin schon ganz gespannt, was die liebe Thea mir heute ja, mitgebracht hat. Wer ist denn Thea Haider?
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Wer bin ich? Im Augenblick bin ich die Gründerin von Tuesday zusammen mit der Cecilia Chioledia. Das machen wir jetzt seit 2 Jahren gemeinsam. Ja, wie gesagt, es kam erstmal ganz unerwartet, dass ich auf einmal dann zum Gründen kam. Ich wollte ja bei den Vereinten Nationen arbeiten nach meinem Studium von Kulturwirtschaft. Und es hat auch geklappt. Ich war dann bei den Vereinten Nationen und dann habe ich gemerkt, nee, es ist überhaupt nicht, was ich mir vorgestellt habe. Kein Mensch mit Überzeugungen und mit dem Willen, was an der Welt so zu verändern, wie man glaubt, dass es selber besser ist. Und dann bin ich über Umwege in ein Startup gekommen und habe da dann in Chile 3 Jahre lang bei dem Startup mitgearbeitet. Und da habe ich halt gemerkt, wie sehr das eigentlich mein Ding ist, selber Sachen anzupacken, zu organisieren. Das habe ich schon immer auch gemacht, eben ja, verschiedene Kongresse organisiert oder Fotoausstellungen. Aber dass ich auch was Eigenes gründen kann, das war mir eben nie klar, als Tochter einer Lehrerin. Und genau, mein Vater, ja, hat selber gegründet, aber ist trotzdem sehr risikoavers. Genau, und so kam es dann eben sehr zufällig, dass ich dann doch sage, ja, es ist meins, die Gründung.
Das heißt risikoavers.
Ja, also alles, was eben eine Unsicherheit, die Möglichkeit einer Unsicherheit hat, wird bei meinen Eltern eher ja, ausgeschaltet. Das ist ja auch fein. Aber ja, ich habe den Begriff gehört, eine Unsicherheitstoleranz. Und ich kenne auch Freunde, die haben überhaupt keine Unsicherheitstoleranz, die wollen immer alles gerne planen. Die wissen dann auch schon 3 Monate im Voraus, wenn sie zu Besuch kommen, wissen sie schon, welchen Zug sie dann nehmen und um wie viel Uhr genau sie bei mir sind. Und ich bin halt eher so, für mich ist es auch fein, wenn ich das am Tag vorher dann weiß. Oder selber plane ich eben auch sehr, sehr spontan. Und das ist eben diese Unsicherheitstoleranz, finde ich einen sehr interessanten Begriff.
Wie wichtig ist es in dem Bereich, in dem du jetzt unterwegs bist?
Ich glaube, das ist super wichtig, weil als Startup kannst du halt nicht planen. Deshalb musst du eine gewisse Unsicherheitstoleranz mitbringen. Und trotzdem ist es gut, auch den Ausgleich zu haben, also damit klarzukommen, dass man jetzt noch nicht fix sagen kann, wie die nächsten Monate verlaufen. Das ist das eine. Und trotzdem möchte man ja Maßnahmen ergreifen, um diese Unsicherheit möglichst zu reduzieren. Also sich Szenarien überlegen, was könnte alles passieren und wie reagieren wir darauf? Das ist schon auch was mitkommen muss, wenn man ein Startup gründet. Der Versuch, die Unsicherheit eben zu minimieren.
Trifft ja auch sehr gut die aktuelle Zeit, wo wir ja auch genau
Total.
damit konfrontiert sind. Wie gehst du da in deinem Unternehmen um? Auch jetzt gerade in diesen Zeiten kann ich mir
Ja.
vorstellen, dass du da ja auch
Ja.
konfrontiert warst mit verschiedenen Herausforderungen.
Ja, tatsächlich. Also, das ist wirklich ein gutes Beispiel, genau. Wir hatten ja in Bayern, der erste Lockdown kam am 17. März. Und Cecilia und ich haben am Sonntag, den 15. März, also 2 Tage vorher, haben wir telefoniert und haben gesagt, okay, wohin tendiert das alles? Was könnte passieren? Und dann haben wir schon am Sonntag, also 2 Tage vorher, einen Emergency-Plan halt ausgearbeitet, so ein Worst-Case-Szenario, und waren dann wirklich auch schon proaktiv, hatten wir diesen Plan schon ausgerollt, als dann 2 Tage später der Lockdown kam. Und ich glaube, das hat uns viel ja, viel ermöglicht. Wir waren dann wirklich sehr toll aufgestellt. Ich meine, wir mussten dann im März alle Locations schließen erstmal. Die fünf, die wir in München hatten. Aber dann haben wir gesehen, ja, die Leute, die unsere User sind, die wissen auch alle nicht, was jetzt gerade passiert und hatten in dem Augenblick einen großen Bedarf an Community. Und die hatten eben auch Angst vor der Unsicherheit. Und deshalb hatten wir dann schon an dem Sonntag definiert, lass uns ein Online-Programm anbieten. Das war dann nach ein paar Wochen dann nicht mehr so mega relevant, weil halt viele Yoga-Studios und ja, andere Anbieter und Coaches hatten dann auch auf online umgeschaltet. Genau, und in der ersten Zeit war es, glaube ich, sehr hilfreich, dass wir dieses Online-Programm hatten. Wir hatten dann tägliche gemeinsame Community-Lunches oder haben Workshops am Abend angeboten, um die Leute halt einzubinden und erstmal in dieser Unsicherheit nicht alleine zu lassen. Und die Lunches waren eben alles online.
Kann ich mir vorstellen, dass das gut angekommen ist. Habt ihr mit sowas im Vorfeld irgendwie gerechnet? Also wann seid ihr gestartet?
Wir haben gestartet im August vor einem Jahr, also August 2019. Und nee, mit Corona haben wir nicht gerechnet. Ja, und mit so einem Szenario, das hätten wir uns nicht träumen lassen. Genau. Und trotzdem halt schön zu sehen, wie schnell, also ja, es war schon toll, wie schnell wir darauf reagiert haben und auch, ja, wie wir es halt gemeinsam definiert haben. Ja, was ist jetzt das Richtige, was ist der Weg, in den wir jetzt gehen wollen?
Wie seid ihr das angegangen, als ihr euch gefunden habt, beziehungsweise wie habt ihr euch überhaupt gefunden? Vielleicht fangen wir an der Stelle mal an.
Ja, gern. Titine und ich, wir haben uns so getroffen. Ich war Startup-Beraterin in dem Incubation-Programm, wo sie sich als Gründerin beworben hat. Das heißt, sie hatte schon längere Zeit eben allein an einer Idee wie Tuesday gearbeitet, aber hatte kein Team. Und tatsächlich war es so, sie hatte halt, ich war dann in der Jury, wo wir die Startups ausgesucht haben. Und sie hat sofort überzeugt, einfach mit ihrer Ausstrahlung und mit der Idee. Und ich habe halt auch gesehen, dass diese Idee was Soziales und was Nachhaltiges mit dabei hat und trotzdem ein gutes Businessmodell ist. So, genau, deshalb fand ich die Idee von Anfang an toll. Ja, und dann haben wir die ersten paar Monate halt zusammengearbeitet als Gründerin, Beraterin. Und was dann sehr interessant war, war der Prozess, wie wir beide gesehen haben, hey, vielleicht wollen wir ja weiter zusammenarbeiten. Und dass ich gesagt habe, ja, Cecilia, wie sieht's aus? Ich möchte mich in dein Team integrieren. Und sie so, ja, ich möchte es auch. Dann haben wir uns getroffen, haben mal einen Saft getrunken und haben gesagt, ja, lass uns das machen. Und dann war es beschlossen, aber trotzdem musste ich ja dann noch in das Operative mit einsteigen. Also dann wirklich auch mal Calls machen oder in die verschiedenen Excel-Listen mich mit einbringen. Das war einfach ein Prozess, der schon ein paar Wochen gedauert hat. Ja, aber war super
Wie
spannend.
lang war dann die Zeitspanne von da, wo ihr euch zum ersten Mal kennengelernt habt, bis zur Eröffnung?
Also, ach, bis zur Eröffnung, also ich sage erstmal, wie es lange es gedauert hat, bis wir dann gemeinsam gearbeitet haben. Oder wo ich gesagt habe, ich integriere mich ins Team. Wir haben uns im September 2018 kennengelernt und an dem Weihnachten oder in den Weihnachtsferien habe ich dann gesagt, beschlossen für mich, ja, ich möchte gerne mit ihr zusammenarbeiten und meine Festanstellung auch wieder zurück, also hinter mir lassen. Und dann am 17. Januar hatten wir uns dann getroffen, um diesen sagenumwobenen Saft zu trinken und zu beschließen, dass wir jetzt gemeinsam arbeiten. Ja. Und dann hatten wir noch ein halbes Jahr, das war das erste Halbjahr von 2019, haben wir an einer anderen Idee gearbeitet, die nicht funktioniert hat. Also es war dasselbe Themenfeld, aber einfach ein anderes Modell. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Und dann im August oder im Juli haben wir dann beschlossen, den Pivot hinzulegen.
Spannend, das heißt, ihr habt da auch schon Erfahrung gemacht mit Scheitern, wenn ich das so raushöre. So zumindest im Sinne von gemerkt, okay, das ist zwar eine coole Sache, aber funktioniert irgendwie nicht. Wie wichtig ist
Total.
es für so einen Prozess, um so ein Startup auch dann erfolgreich zu machen?
Ja, total. Also da gehen wir nach dem Lean Startup vor, soweit es eben immer möglich ist oder soweit man sich auch selber aus dem Operativen dann wieder hineinversetzen kann in eine Metaebene, wo man sagt, okay, was ist eine gute Strategie, was ist eine gute Vorgehensweise? Ja, und im Lean Startup besagt ja, also das Buch oder die Methode von Eric Ries sagt ja, fail fast, dass man halt schnell Sachen ausprobiert. Aber dann auch dann halt die Learnings mitnimmt und dann iterieren kann und so zu einem Produkt kommen kann, das eben auch von den Kunden gefragt ist. Und das haben wir von Anfang an schon versucht, durchzuführen.
Was habt ihr da für eine wichtige Erfahrung gemacht, die euch dann gezeigt hat, okay, jetzt geht's in eine andere Richtung? Was war da so dieser Impuls? Weil ich glaube mal, so auch aus eigener Erfahrung, ist es manchmal schwierig, dann auch zu erkennen, wann reite ich jetzt ein totes Pferd, weil vielleicht viel Begeisterung oder Enthusiasmus drin ist.
Ja, wann reite ich ein totes Pferd oder wann merkt man, man reitet ein totes Pferd? Also hoffentlich so früh wie möglich. Bei uns war es so, uns ist wirklich einfach auch, wir haben gemerkt, ein halbes Jahr ist nichts passiert und entweder wir ändern massiv was oder wir lassen es sein. Unsere Idee davor war eben, dass wir wollten immer mit Freelancern zusammenarbeiten und Freelancer in eine Community einbinden und den Freelancern, die ansonsten zu Hause allein im Homeoffice sitzen und dort einsam werden, die Möglichkeit bieten, an einem günstigen Ort in inspirierender Atmosphäre mit tollen Leuten zu arbeiten. Das war immer unser Ding. Und dann haben wir zuerst offene Hotellobbys genommen und dachten, es reicht, wenn wir einfach einen Tisch und einen Stuhl hinnehmen. Aber es hat eben nicht gereicht, weil dann geht man in die Hotellobby, man weiß nicht, wer sind die Leute, die zu mir gehören, wer sind Two-Stayer, wer sind normale Hotelgäste. Und das Community-Feeling ist überhaupt nicht aufgegangen oder aufgekommen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir brauchen einen Space, der nur für Two-Stayer ist. Und das war dann eben der große Pivot, dass wir gesagt haben, okay, wir können Locations nehmen, die untertags geschlossen sind, wie Bars oder Restaurants, die eben erst am Abend aufmachen. Und diese können wir dann tagsüber in Coworking Spaces verwandeln. Und das haben wir Mitte Juli haben wir das beschlossen, also 2019, haben wir beschlossen, das mal andersrum auszuprobieren. Wir hatten die Location, dann haben wir eine Landingpage aufgesetzt und haben dann einfach in unser Netzwerk gestreut, auf Facebook. Ich weiß gar nicht, ob wir damals auch schon bezahlte Facebook-Kampagnen gemacht haben. Ich glaube nicht, weil wir hatten eigentlich wirklich kein Budget mehr. Wir hatten ja ein halbes Jahr von unserem Ersparten schon gelebt. Und dann haben sich ganz viele Leute über die Landingpage in unsere Warteliste eingeschrieben, in 2 Wochen 70 Leute. Und dann haben wir gesagt, ja, irgendwie gibt es da Interesse. Und dann war der nächste Schritt, so ein toller Moment für uns in unserem Startup-Leben, zumindest für mich persönlich. Wir haben an einem Freitag um 17:30 Uhr das Bezahlsystem auf der Seite implementiert und eine halbe Stunde später hat der erste User sein Tagesticket gekauft. Die ersten echten 12 € Umsatz. Das war Wahnsinn. Und dann, genau, dann am Montag danach ging es dann los.
Das kann ich mir vorstellen. Das war bestimmt ein spannender Moment.
Ja.
Ich habe mir gerade noch die Frage gestellt, also bei mir kam vorher der Gedanke auf, so mit den Hotels, auch gerade jetzt in Bezug auf die aktuelle Zeit und die ganzen Herausforderungen, kann ich mir vorstellen, dass es wahrscheinlich auch eine gute Entscheidung war, neben der Tatsache, dass das nicht funktioniert hat. Ich stelle mir aber auch die Frage, wie haben denn dann die Bars und Restaurants, also zum Beispiel die Location, in der wir jetzt hier sind, wie haben die denn auf eure Idee reagiert?
Total gut. Also hier, also alle Locations, mit denen wir zusammenarbeiten, die sehen den Sinn darin, die kennen selber auch Freelancer, die eben einsam werden zu Hause im Homeoffice, was ja jetzt in der jetzigen Zeit noch viel massiver ist, weil es nicht nur Freelancer sind, die allein im Homeoffice sind. Das sehen sie und sie sehen auch den langfristigen Trend, dass es eben was ist, was Homeoffice bleibt. Ja, es wird nicht wieder gehen. Oder Future of Work, das ist ja mehr als Homeoffice, Future of Work. Wir glauben fest daran, dass es eben so sein wird, dass die Leute in Zukunft viel mehr oder noch viel mehr Leute daran arbeiten werden, was ihnen Sinn gibt, wie Purpose Work. Und dass es weniger Leute gibt, die in ihrer festangestellten Situation unglücklich sind und sich darin eingesperrt fühlen. Ja. Kommentar beiseite. Und die Location-Besitzer, ja, das sind einfach Leute, die auch diesen Geschäftssinn haben oder einfach innovativ sind und Lust haben auf was Neues. Das sind die Location-Betreiber, die unsere ersten Partner sind.
Das heißt, da habt ihr auch direkt, seid ihr direkt auf Resonanz gestoßen.
Total, ja.
Das ist ja die ideale Voraussetzung dann auch für so einen Weg. Wie ging es dann weiter?
Wie ging es dann weiter? Ja, wir hatten dann unsere erste Location im Glockenbach, dann im Glockenbachviertel in München, dann die zweite Location und dann kamen halt 5 hinzu. Ja, und zuerst mal waren wir, aber Cecilia und ich ja die beiden, die auf den Space aufpassen mussten. Das heißt, bis zu zwei Locations war es in Ordnung, aber dann mussten wir uns was überlegen. Wir wollen ja 7500 Spaces in Europa haben. Also wie managen wir das mit dem Schlüssel und ja, mit den Daily Operations, wenn wir nicht in 7500 Locations gleichzeitig sein können? Und dann haben wir die Space Captains erfunden. Die Space Captains sind Freiwillige, sind auch Freelancer, sind Leute, die sowieso coworken möchten und wir ermöglichen ihnen für umsonst bei uns zu coworken und dafür passen sie halt einmal die Woche auf unsere Spaces auf. Das war dann so die nächste Erfindung. Space Captain ist auch so ein Name, den ganz viele Leute einfach toll finden, der, ja, der mir auch total Spaß macht. Genau, und dann kam die nächste Stufe des Community Hosts, weil wir für jede Location eine Person haben möchten, die so der Community-Magnet ist, die oder der wirklich auch die Leute animiert zu kommen, vielleicht die persönliche Note auch mit reinbringt, eigenes Programm anbietet, ja, und einfach den Laden zum Brummen bringt. Und das sind auch tolle Partner. Jetzt haben wir zurzeit 9 Locations in 7 verschiedenen Städten in Deutschland und Österreich. Ja, und jeder Community Host ist einfach echt eine tolle eigene Persönlichkeit. Sind Leute, die sich zum Beispiel ja selber auch immer eine eigene Community gewünscht haben oder Leute, die neu in der Stadt sind, die also ja ein Bedürfnis selber haben, das Netzwerk aufzubauen. Oder wir haben Leute, die schon eine super Community haben und von denen wir auch total viel lernen können, wie macht man Community? Ja, also das sind tolle Leute.
Ja, ich höre schon, der Community-Gedanke spielt eine ganz große Rolle. Ich meine, ich kann mich ja noch erinnern, ich weiß es gar nicht mehr genau, wie wir uns eigentlich begegnet sind. Das war auf jeden Fall über die Tam, die irgendwie da den Kontakt hatte
Ja.
und die dann bei dir ja da anfänglich als Space Captain gearbeitet
Genau.
hat oder sich engagiert hat und jetzt Community-Host ist für die Location hier. Und ja, auch genau diese Aspekte. Ich meine, ich kenne sie ja, wir arbeiten ja auch zusammen in den Projekten. Ich warte noch drauf, bis die Tam
Das
sich
denke
auch
ich mir.
bereit erklärt, um auf dem Stuhl zu sitzen, aber das
Ja.
kommt. Also Tam, wenn du dir das anschaust, du kommst next. ja, und deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen, dass dieser Aspekt da sehr wichtig ist. Jetzt ist natürlich, ich kann mich erinnern, wo ihr in München irgendwie ja, 2, 3, 4 Locations hattet. Jetzt habt ihr ja kürzlich noch den Lump dazu bekommen in einer sehr zentralen Location und auf einmal habe ich dann so aus meiner Wahrnehmung von außen gab es dann auf einmal die ganzen anderen Städte. Wie ging das dann so schnell? Wie habt ihr das skaliert?
Ja, das war auch eine, vielleicht eine, ja, einfach eine Maßnahme oder eine Entwicklung, die wir Corona zu verdanken haben. Weil wir hatten eben in München alle Locations zu und haben uns halt sehr stagniert gefühlt. Natürlich, wir konnten das Tagesgeschäft nicht aufrechterhalten. Wir hatten unser Online-Programm, aber wir haben uns trotzdem gefragt, ja, wie geht's jetzt weiter? Und unser Plan war immer, groß zu werden und nicht in München zu verharren. Und dann haben wir gesagt, ja, dann ist jetzt der Moment, weil wir uns dann eben auch nicht mehr ums Tagesgeschäft kümmern mussten. Es gab keinen Kaffee nachzukaufen, keine Glühbirnen auszutauschen. Ja, also alles war da eigentlich in Ordnung. Ja, und dann haben wir eben gesagt, okay, dann gehen wir raus und haben in der Zeit vom ersten Lockdown dann halt mit den neuen Städten den Community Host gesucht, haben uns überlegt, wer ist denn auch der perfekte Community Host, was für ein Profil bringt er oder sie mit, welche eigene intrinsische Motivation. Ja, so, das war eigentlich, haben wir diesen Lockdown zu verdanken.
Spannend. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass dann auch die Location-Betreiber wahrscheinlich auch dankbar waren, dass ihr genau in so einer schweren Zeit auch mit so einer Idee
Ja.
dann auf sie zugekommen seid. Wie profitiert jetzt genau so ein Location-Betreiber? Also wenn ich jetzt jemand bin, der das jetzt zum Beispiel sieht und sagt, hey, ich habe auch irgendwie meine Bar steht irgendwie tagsüber leer. Was ist das, was ich bekomme, außer Menschen, die euch bezahlen
Ja,
und
genau.
irgendwie da drin sitzen und arbeiten?
Also tatsächlich ist zuerst mal, dass die meisten Location-Besitzer, mit denen wir jetzt zusammenarbeiten, die haben eben dieses Innovative und die sehen darin einfach ein Potenzial, was größer werden kann und was noch weiter wächst. Der Location-Besitzer profitiert dadurch, wir zahlen eine fixe Grundgebühr im Monat. Aber das ist wirklich ein Nebeneffekt. Und das Wichtige ist, dass wir eben über unsere Tuesday-Kanäle Werbung machen für unsere Locations und dadurch eben auch für die Location also und für, ja, für die Gastro an sich. Außerdem kommen über uns halt neue User dann auch in den Laden rein. Also unsere User werden dann zu zahlenden Gästen für die Bar. Wir sehen auch, dass die Leute, die zuerst über Tuesday die Location kennenlernen, dann da vielleicht Hochzeit feiern oder einen Geburtstag für 30 Leute. Das sind zwei konkrete Beispiele, die jetzt letzten Monat passiert sind.
Spannend. Ja, ich kann mich ja auch erinnern. Ich meine, bei mir hat es ja auch relativ lang gedauert, bis wir so irgendwie uns eingegroovt hatten. Ich hatte ja auch mal irgendwann überlegt, wie kann ich mich mit dem, was ich so tue, in Formaten einbringen. Das hat dann irgendwie nicht so richtig, also hat bei mir, ich wusste es nicht so richtig. Und dann habe ich ja immer so mitbekommen über die TAM, was halt irgendwie sich so tut, und fand das immer furchtbar spannend. Und war dann selber dann auch mal da. Und ich glaube, bevor ich tatsächlich auch das erste Mal zum Coworken da war, war ich tatsächlich auch bei euch hier beim Sommerfest, weil ich es halt
Ja.
spannend fand, einfach auch mich zu vernetzen mit
Ja.
Menschen, weil ich genau diesen Community-Gedanken auch so spannend fand. Wie sehen das da, die Leute, die zum Coworken kommen? Was bekommt ihr da so für Feedback?
Total. Also das ist der wichtigste Grund, warum die Leute kommen. Wir haben mal eine Zählung gemacht. Mehr als 85% der Leute, die zu uns kommen, kommen wegen der Community. Und klar, es ist eben auch wichtig, dass es dann in einem inspirierenden Setting ist oder in einem Setting, wo man arbeiten kann. Und natürlich ist ein Coworking Space kein Coworking Space ohne Internet. Das heißt, das sind Basics, die auch funktionieren müssen. Aber der Community-Gedanke ist total wichtig. Die Leute sagen, also wir haben tolles Feedback auch bekommen. Leute sagen, dass sie schon viel Coworking ausprobiert haben und noch nirgends haben sie so den Community-Charakter so gelebt gefühlt wie bei Tuesday. Oder ja, viele Leute finden auch toll das internationale Umfeld, das wir haben. Es kommen ja viele Expats auch zu uns. Und wie willkommen man sich fühlt, wenn man in den Tuesday-Space reinkommt. Und das ist ja was, das ist großartig, das Gefühl zu wissen, das ist was, das haben Cecilia und ich aufgebaut. Und dass eben das zu dir zurückkommt, was du selber bist. So Law of Attraction, dass auch, ja, dass das auch einfach in den Spaces so läuft, dass die Space Captains, die jeden Tag vor Ort sind, auch diese Atmosphäre kreieren. Ja, das ist einfach wirklich sehr großartig.
Mir kam gerade so dieses Bild so ein bisschen auf, ist vielleicht der Vergleich hinkt vielleicht ein bisschen, aber ich habe gerade so an McDonald's irgendwie gedacht. Also das ist ja auch so, egal wo ich hinkomme, in welche Stadt, es ist immer irgendwie, ich mich mir.
Gleicher Geruch nach dem gleichen Bratfett.
Ja, genau, es ist immer irgendwie so das Gleiche, aber damit auch so ein gewisses, okay, Coming-Home-Gefühl. Ich bin ganz woanders, aber ich habe trotzdem in dem Moment irgendwie das Gefühl, oh, das kenne ich irgendwie. Ist das auch sowas, was ich da irgendwie erlebe? Also bis auf das
Ja,
Bratfett.
genau. Leider Tuesday ist ohne Bratfett. Aber we're working on it. Ja. Tatsächlich wollen wir auch Tuesday eigenes Bratfett rausbringen. Ja. Total, ja. Also es ist so dieses Wiederkehrende. Du hast in jeder Location andere Persönlichkeiten, andere Individuen, aber das Prinzip ist das gleiche. Die Essenz ist dieselbe und ich glaube schon auch durch die Art, wie wir als Firma halt kommunizieren, die Leute, die wir, ja, das ist eigentlich das Ding, so wie wir kommunizieren, die Leute kommen dann auch wieder zu uns zurück. Die sagen, hey, ich möchte Community-Host werden. Und die sind dann eben auf derselben Welle eingesprungen und die suchen dann wieder die Space Captains aus. Und diese Space Captains sind auch wieder auf derselben Welle. Also es ist schon alles sehr harmonisch, ja.
Und vor allem der Nachhaltigkeitsgedanke. Also, das hatte ich ja auch so aus deiner Vorstellung oder deiner Vita so ein bisschen rausgelesen, dass das ja auch was ist, was dir schon lange sehr wichtig ist. Wie kam es dazu?
In der Grundschule hatte ich eine Freundin, die ist immer noch meine beste Freundin. Und die hat die Wale retten wollen. Und dann haben wir uns auf die Straße gestellt und haben ein Plakat gemalt, um die Wale zu retten. Ich hatte keine Ahnung, was es soll, aber ich fand es gut. Ja. Und da ging es los. Nee, also tatsächlich ist es einfach was, was schon immer Teil von mir ist. Ich habe Kulturwirtschaft studiert. Da gab es auch einige Vorlesungen zu Geografie. Ja, und Nachhaltigkeit war da immer ein Teil davon, auch eben Kulturgeografie und Raumkonflikte, Konflikte um natürliche Ressourcen. Da war eigentlich schon immer, ist durchgeschwungen, wie wichtig es ist, eben die Ressourcen zu schonen. Klar, ich meine, das ist heute wirklich jetzt nichts mehr, was irgendjemand nicht weiß. Aber es war mir schon immer wichtig. Und dann auch in dem Startup, in dem ich dann in Chile gearbeitet habe, wir waren auch eine Beratungsfirma für nachhaltige Startups. Und das war auch halt schon immer dabei.
Wie hat es sich dann nach Chile verschlagen? Das ist ja auch so eine spannende Frage.
Also,
Für mich zumindest.
ja, das Studium von Kulturwirtschaft, das habe ich in Passau gemacht und du wählst dir deinen Kulturraum aus. Und mein Kulturraum, den ich gewählt habe, war Lateinamerika. Auch eben, weil es immer schon was war, was mich interessiert hat. Und da ist meine Theorie, es kommt von Tim und Struppi. Weil ich das Heft so toll fand darüber, wie Tim in das Inka-Reich reist. Hat mich wahnsinnig fasziniert. Und dann wusste ich immer, ich will nach Peru, ich will das Inka-Reich kennenlernen, aber ich will gut informiert sein. Also habe ich Kulturwirtschaft studiert und Spanisch gelernt. Und dann bin ich hingereist und habe gemerkt, es packt mich wirklich. Also es war schon während dem Studium, es packt mich, ich will davon mehr. Und dann war auch klar, ich möchte nach dem Studium auch nach Lateinamerika. Eigentlich wollte ich nach Bolivien, aber dann hat sich nach dem Studium plötzlich ein Job ergeben für Chile und dann habe ich gesagt, okay, dann halt Chile. Das war auch so was sehr im Motto von deinem Podcast steht. Ich habe mich mal auf gut Glück da auf diese Stelle beworben und dann kam als Antwort, okay, du kannst in 9 Tagen anfangen. Und dann dachte ich mir, okay, dann mache ich es halt. Ja, ich hatte keinen Peil, was mich erwartet und habe halt meine Koffer gepackt und bin gegangen. Und auch da war dieser Prototyping-Gedanke mit dabei, was wir vorhin erwähnt haben über das Lean Startup, dass du halt kurz so billig wie möglich mal was ausprobierst, aber dass du dich noch nicht dein Leben lang halt darauf fixieren musst, weil das Startup oder der Job, den ich dann dort in Chile angenommen habe, bei den Vereinten Nationen, war erstmal für 3 Monate. Also habe ich gesagt, okay, 3 Monate ist kein Problem, wenn es mir nicht gefällt, dann komme ich schon vorher wieder und wenn es mir gefällt, dann mal gucken, was passiert. Und so ist aus den 3 Monaten 5 Jahre geworden.
Ach, Wahnsinn. Die ganze Zeit bei den Vereinten Nationen dann, oder?
Nee, nee, weil das hat mir eben schnell nicht gefallen, habe ich gemerkt, eben, dass das Leute sind, die nicht an, ja, die einfach schon ein bisschen abgestumpft sind, die nicht mehr die Kraft haben, was zu verändern. Und dann bist du auch in so einem riesigen System. Die Vereinten Nationen haben ja unglaublich viele Untereinheiten und da was zu verändern, so deine Selbstwirksamkeit zu spüren, ist einfach wahnsinnig schwer. Und dann habe ich da nach wenigen Monaten eigentlich aufgehört und habe dann das Startup gefunden, wo ich dann 3 Jahre dann geblieben bin.
Was hast du da dann gemacht? Was war dann da der nächste Schritt?
Da habe ich alles gemacht. Also ich wurde angestellt als Community Managerin, dann habe ich unsere Facebook-Seite betreut und dann habe ich Events organisiert, weil wir eben in Chile Leuten zeigen wollten, warum ist es sinnvoll, nachhaltiges Business zu betreiben? Wo steckt da auch das Geld dahinter? Es bedeutet nicht, dass man halt eben nur die Wale rettet, sondern es gibt auch tolle Geschäftsmodelle, die gleichzeitig einen positiven Impact auf die Ökologie haben. Haben wir Events organisiert, ich habe die Speaker eingeladen und überlegt, welche Themen können denn relevant sein. Dann habe ich Sponsoringgelder eingetrieben von den Stadtverwaltungen und von den Firmen, um diese Events zu organisieren. Und dann haben wir die Events gemacht und dann kamen die Leute und haben gesagt, ja, super Event, berate mich. Und wir so, ja, okay. Wir hatten keine Ahnung, warum und wie, aber dann haben wir halt gesagt, okay, dann komm halt in unser Büro und wir helfen dir. Und so sind wir halt dann zu einer Startup-Beratung geworden. Und im nächsten Schritt, genau, da habe ich dann eben die einzelnen Startups schon beraten und habe gleichzeitig auch weiterhin die Events organisiert wie zuvor. Dann haben wir Workshop-Formate entworfen, die wir dann halt verkauft haben. Und dann, als wir mit richtig vielen Gründern gearbeitet hatten, konnten wir auch unser ja, eigenes Programm als Incubation-Programm an Universitäten verkaufen. Und das war cool, weil die ganzen Universitäten in Chile privat sind. Anderes Thema, Gesellschaftsmodell in Chile, alles ist privatisiert, auch das Wasser, ja, kann man mal gesondert drüber sprechen. Aber eben die Universitäten sind auch privat und haben Geld. Und das ist schön, das war gut für uns. Dann haben die schön viel Geld in die Hand genommen, um uns unter Vertrag zu nehmen, damit wir dann wieder mit deren tollen jungen Leuten zusammenarbeiten konnten, die was gründen wollten. Das war schön.
Das heißt, auch da hattest du dann, warst du dann schon in so einem Umfeld tätig, wo sehr viel Innovation, sehr viel Tatendrang, sehr viel, ja, Wille zur Veränderung, zum Just fucking do it im Prinzip
Total.
da war. Wie hat dich das dann weiter befeuert?
Also das war ein wahnsinniger Boost. Ich habe eben mit den beiden Gründern gearbeitet da bei Emprendiendo Verde. Und klar, also ich habe selber gesehen, wie die Leute was gründen, habe immer neue Ideen gesehen. Aber auch für mich war es eine wahnsinnige Entwicklung. Ich habe ich konnte alles machen, weil die beiden Gründer, eigentlich waren wir so ein bisschen Potpourri von nachhaltigen Themen. Die beiden Gründer hatten eigentlich zwei verschiedene Businesses. Die Annika hat nachhaltige Technologie an die Landwirtschaft verkauft und Umberto hat Energieeffizienzanalysen an große Firmen verkauft. Und eigentlich das mit den Events für Nachhaltigkeit, das war eigentlich nur ein Marketing-Gag. Und da in dem Moment bin ich ja dann eingestiegen, wo es ein Marketing-Gag war. Und dann hat es sich total zu dem Hauptthema eigentlich entwickelt, was uns 3 Jahre lang finanziell über Wasser gehalten hat. Und da konnte ich alles machen und da habe ich alles gelernt und hatte gleichzeitig nicht das komplette Risiko und ich musste keine administrativen Tätigkeiten machen, um die Firma zu verwalten, sondern ich habe einfach nur, ich hatte halt eine riesige Spielfläche. Und da habe ich eigentlich auch meine Leidenschaft für Sales und für Community halt entdeckt. Ja, und auch gerade diese Diversität, das ist schon was, was ich sehr genieße, dass ich jetzt nicht jeden Tag dieselbe monotone Aufgabe mache, sondern dass ich jeden Tag 30 verschiedene Aufgaben erledige.
Spannend, spannend. Ja, und auch die Diversität. Ich meine, ich merke es ja auch immer wieder vom Publikum, hast es ja vorher auch erwähnt mit Expats und ja, internationales Publikum. Also, es ist wirklich ja sehr spannend und dadurch entstehen ja auch immer wieder, so wie man im Coaching ja auch arbeitet, neue Perspektiven, andere
Ja.
Blickwinkel und somit eine permanente Weiterentwicklung. Da komme ich nochmal auf den Gedanken von dem Sicherheitsbedürfnis im Sinne von Planung und irgendwie, ich meine, jeder Unternehmer möchte ja auch irgendwo ja eine gewisse Zielstrebigkeit oder eine Richtung haben und ein bisschen planen, aber man kann halt nicht alles planen. Wie gehst du mit diesem Unsicherheitsaspekt um? Als Mensch und als Unternehmerin?
Ja, also als Mensch ist es wirklich was, was mir eben keinen Stress verursacht. Und ich glaube, da, ich weiß nicht, ob man das trainieren kann. Ich weiß eben, wie gesagt, von Freunden, dass Unsicherheit sie stresst und mich nicht. Aber kann man sicher trainieren, vielleicht mit dir.
Ich meine, ich ja, Intuitionstraining ist ja auch sowas, meiner Intuition vertrauen, was da kommt. Das ist ja auch so genau dieses eben nicht aus dem Verstand entscheiden, sondern mal gucken, okay, was ist denn das für eine Energie, die da steckt?
Ja. Ja. Und dann, genau, als Unternehmerin ist es halt so, Cecilia und ich definieren uns einfach Ziele und Ziele mit einem Zeithorizont. Ja, natürlich haben wir auch viele Startups halt gesehen und wissen, was ist eine Entwicklung. Und es ist normal, dass man halt am Anfang langsamer läuft und dass man nicht eine Location aufmacht in der neuen Stadt, wo man noch überhaupt keinen Kontakt hat und dann ist sofort von heute auf morgen der Laden voll. Das funktioniert halt so nicht. Und das haben wir auch in München halt gelernt. Und genau, gerade aus den Learnings aus der Vergangenheit, also wenn wir sehen, wie funktioniert denn ein Space in München, wo wir eben das meiste Wissen haben, weil wir hier selber so tief drin sind und es selber gesehen haben. Und dieses Wissen können wir halt dann auf die andere Stadt transferieren und sagen, okay, nachdem München so und so lief, wollen wir, dass es in der neuen Stadt dann auch, ja, parallel läuft. Und dann, wenn wir dann das Ziel nicht erreichen, dann müssen wir uns halt überlegen, was wir dann tun. Und wir versuchen immer, also das ist immer so unser Ding, wir sagen ja, wenn was nicht funktioniert hat, haben wir dann alles probiert? Haben wir wirklich alle Möglichkeiten ausgeschöpft? Sind wir auf allen Kanälen präsent gewesen? Haben wir alle Leute angeschrieben? Und sollte es dann immer noch nicht funktionieren, dann wissen wir, okay, wir haben wenigstens alles probiert.
Also auch dieser Mut zum Ausprobieren auf der einen Seite, aber trotzdem auf der anderen Seite auch mit einer gewissen ja, Struktur oder einem Ziel, um zu sagen, okay, bis dahin probiere ich es und wenn es dann nicht funktioniert,
Ja.
dann schwenke ich. Weil ich meine, das ist auch sowas, was ich merke, dass viele Menschen, mit denen ich so Kontakt habe, das halt auch so gerade am Anfang, wenn ich vielleicht eine Idee habe und so an diesem Punkt bin, okay, traue ich mich jetzt loszulaufen, traue ich mich jetzt aus meiner Festanstellung rauszugehen, bleibe ich jetzt noch mit einem Fuß in der Anstellung, versuche es nebenbei zu machen, was würdest du so Menschen für einen Tipp geben?
Das finde ich immer ein tolles Thema. Also, ich kann es sehr gut schon verstehen, dass man noch nicht alle Leinen cutten will und ja, sich im luftleeren Raum bewegen möchte, sondern dass man erstmal Schritt für Schritt geht. Und deshalb, wenn man was gründen will, kann ich das nachvollziehen, dass man erstmal versucht, das abends und nebenher zu machen. Oder dass man sagt, ich reduziere dann auf 50% und mache die anderen 50% den Job. Die Wahrheit ist natürlich, dass einem das total zerreißen wird, weil man dann nichts richtig machen kann. Aber man hat dann die Möglichkeit, eben in das neue Leben schon mal reinzuschnuppern. Das ist was, was ich eben auch als Prototyp für dein eigenes Leben bezeichnen würde, dass du es mal ausprobierst, ohne es dich halt komplett von heute auf morgen definitiv entscheiden zu müssen. Und dann würde ich aber sagen, wenn man dann sagt, ja, es liegt mir, es macht mir Spaß, dieses Neue, das Gründen, dass man dann schnell schaut, dass man aus dem alten Job rauskommt
Also
und
dann auch
sich
wirklich
dann,
die Weiche stellen um die Ressourcen. Ich
ja.
sag mal, man sagt ja auch immer, Energie folgt Fokus.
Ja.
Das ist ja gerade in so Prozessen immer so eine Abwägungssache. Also wie viel Risiko, und ich meine, jeder Mensch ist da ein bisschen anders gestrickt. Die schätze ich da jetzt, wie ich dich kennengelernt habe, auch risikobereiter ein. Ich probiere es halt mal und wenn es nicht geht, dann gibt es einen anderen Weg. Aber so ist halt nicht jeder. Und gerade, ja, und hat aber auch natürlich Vorteile, wenn du mit jemandem arbeitest, der halt auch ja, diesen Blick hat auf die Sicherheit, wohingegen vielleicht jemand
Ja.
anders mehr ausprobiert und dann natürlich auch mehr schief
Ja.
geht.
Ich möchte dazu noch was sagen. Wenn man wirklich überlegt, ja, soll ich kündigen oder soll ich was Eigenes gründen? Vielleicht kann man sich auch halt den Urlaub zusammensparen und sagen, okay, ich nehme 4 Wochen Urlaub, indem ich dann mein Business ausprobiere oder länger. Weil dann hast du die Möglichkeit, es halt trotzdem Vollzeit zu machen. Und wenn man erwägt zu kündigen, dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, nicht auf 50% zu gehen, weil das Arbeitslosengeld, was du bekommst, wird berechnet auf die letzten 12 Monate Gehalt, die du hattest. Das heißt, wenn du auf 50% runtergegangen bist, dann ist auch dein Arbeitslosengeld niedriger. Das heißt, ich würde wirklich schauen, bleib in deinem Vollzeitjob, dann prototypisier 4 Wochen Urlaub und dann kündige ganz, weil du dann eben volles Arbeitslosengeld bekommst und das dir einfach ein bisschen Runway gibt. Als sehr praktischer und nitty-gritty
Aber ich höre es raus, so dass es schon wichtig ist, dann auch an dem Punkt, wo ich dann merke, okay, was will ich jetzt? Will ich jetzt die in der Sicherheit bleiben oder will ich jetzt mein eigenes Ding machen, dann auch die Entscheidung zu treffen, zu springen? Was hat dir geholfen, an der Stelle zu springen?
Also ich wollte es. Ich wusste, dass ich nicht mehr angestellt sein möchte. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu lange gewartet sogar. So, also ja, man kann sich auch schneller entscheiden dazu. Und ich glaube, mir hat die Cecilia als Sparringspartner halt geholfen, die gesagt hat, hey, wenn du es willst, dann mach's ganz. So, also natürlich war es in unserem Fall das besonders, weil sie natürlich auch ein extremes Interesse daran hatte, dass ich voll dabei bin. Aber das braucht man einfach. Jemand, der dir zur Seite steht und sagt, hey, mach's einfach. Das ist auch, das habe ich neulich von einer tollen Kabarettistin gehört, dass man einfach jemanden braucht, der als Mentor einen einfach motiviert. Von einer Kabarettistin. Und das ist bei uns genauso. Wir haben auch unsere Mentoren, die einfach an uns glauben und die sagen, mach's. Dein ganzes Umfeld ist so oft voller Leute, die sagen, die Bedenkenträger sind. Die Eltern zum Beispiel sind die besten Bedenkenträger. Und das ist auch gut so. Die müssen sich Sorgen machen. Ja, dafür sind sie da. Aber du brauchst eben auch Leute, die dir zeigen, ja, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Es kann eigentlich nicht so viel passieren in dem Setting, in dem wir alle leben. Es kann, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und du brauchst Leute, die einfach sagen, mach's einfach und ich glaube an dich. Und selbst wenn deine Idee, also jetzt die Gründungsidee, noch nicht fertig ist und wenn du noch nicht weißt, wie verdienst du damit Geld, gibt es genug User, die dein Produkt kaufen wollen? Wenn es ein Thema ist, für das du brennst, dann mach daran weiter, weil du wirst finden, wie es dann funktionieren kann. Auch wenn es eben wie bei uns das erste halbe Jahr überhaupt nicht funktioniert. Auf einmal haben wir das Modell umgedreht und dann hat es geklappt.
Ja, super, super spannend. Kann ich total nachvollziehen. Da kam bei mir auch wieder der Gedanke auf, so mit Netzwerk, Community, mit Menschen, mit denen ich mich umgebe, zum Beispiel auch in dem Umfeld wie
Ja.
eurem. Also das merke ich ja selber auch, dass das mir gut tut, wenn ich dann, einerseits komme ich mal raus und dann bin ich auch mit anderen Menschen, die auch in verschiedenen Phasen ihres Gründungsprozesses sind. Dann trifft man auch mal jemanden, der macht vielleicht gerade irgendwas, was ich selber brauchen kann. Da kriegt man eine andere Perspektive. Also, dass das auch sehr wichtig ist, gerade wenn es auch dann darum geht, um zum Beispiel das Thema Geld verdienen. Wie viel bin ich mir selbst wert? Wie viel ist mein Unternehmen wert? Wie viel Geld kann ich jetzt für meine Leistung nehmen? Und da merke ich selber auch, dass es wichtig ist, eben Menschen zu haben, die eben dann an das Neue glauben und nicht
Ja.
an das bleibt doch lieber mal da, wo es schön und bequem ist. Was gab es
Ja.
da bei dir so für, gab es bei dir so Situationen, Menschen, Erlebnisse, wo du gemerkt hast, oh, das war eher schwierig, da irgendwie dann so zu sagen, ich springe jetzt, ich mache das. Also so Energien, die versucht haben, eher so, bleib doch da, hier ist es doch schön. Wie bist du damit
Habe ich
umgegangen?
verdrängt.
Hast du verdrängt? Wie bist du damit umgegangen? Das ist vielleicht so die spannende Frage.
Also, ich glaube, ich habe tatsächlich diesen Stimmen einfach nicht zugehört, weil ich kann mich tatsächlich jetzt an keine Situation erinnern, wo jemand gesagt hat, so, ja, aber kann das klappen? Wo ich dann nach Hause gegangen wäre und wirklich mich hingesetzt hätte und gedacht hätte, ja, puh, ob das jetzt klappen kann, keine Ahnung, vielleicht lasse ich es lieber doch. Ich habe dann, also vielleicht war es bei mir eher so, dass ich lange nicht darüber gesprochen habe, was man, glaube ich, auch anders machen kann, dass man früher darüber spricht. Aber ich habe lange nicht darüber gesprochen und dann zu dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, darüber zu sprechen, dass ich mich selbstständig machen möchte, dass ich also meine Festanstellung hinter mir lassen möchte, da war ich dann schon entschieden genug. Und dann hat eigentlich jeder Kritiker eher noch eine Verstärkung in mir und eine Trotzreaktion hervorgerufen. Zum Beispiel habe ich auch Kontrabass gelernt, nur aus Trotz, ja, weil jemand gesagt hat, dafür bist du viel zu klein und als Mädchen kann man das sowieso nicht. Habe ich gedacht, naja, dir werde ich es zeigen. Und so war es auch mit dem Gründen. Dann wusste ich einfach schon, dass ich das einfach machen möchte. Ja.
Das heißt, da bist du auch nach außen, so stelle ich mir das gerade vor, das ist das, was bei mir ein Gefühl ankommt. Bist du schon so aufgetreten? Für dich war das schon klar, dass das passieren wird. Und das haben im Prinzip dann die Menschen, die vielleicht eher ja, gesagt haben, ah, wirklich, die haben dann gemerkt, hey, die glaubt da dran.
Ich denke, ja. Also eine Sache, die schon interessant ist, war eine Situation mit meinen Eltern. Sehr, also super interessant, das ist ein bisschen psychologisch. Ich habe halt projiziert, dass sie super viel Angst, also dass sie Angst haben und sich Sorgen machen, ist real. Aber ich habe gedacht, dass sie mir das nicht zutrauen. Aber es war meine Projektion und dann irgendwann haben wir darüber gesprochen und meine Eltern waren fassungslos, wie ich darauf kommen kann, dass sie mir was nicht zutrauen würden. Und das war ein total schönes Gespräch. Das war richtig toll. Und das, also ich weiß das auch von einigen Gründern, dass das immer mal wieder Thema ist, dass man halt mit den Eltern nicht so darüber spricht. Aber ich kann das total empfehlen. Weil klar glauben die Eltern an dich.
Ja, am Ende, ja, bin ich voll bei dir. Also am Ende des Tages kommen ja auch verschiedene Sachen dazu, eigene Erlebnisse und damit natürlich auch wieder ja Sachen, vielleicht Konditionierungen auch, wo ich dann denke, von wegen, ja, das kann ja nicht sein, das muss ja so und so sein.
Ja.
Aber auch diese Perspektive dann mal abzugleichen und mit den Menschen zu sprechen. Ich meine, genauso mit Kritikern zu sprechen, ganz generell, kann ja auch, sage ich mal, in beide Richtungen wirken. Es kann sein, dass ich mich noch mehr auf mein Thema verbeiße oder es kann auch sein, dass ich auf einmal merke, hey, das ist gar nicht so, wie der jetzt, wie ich dachte, dass der das vielleicht, wie der das vielleicht
Ja,
sieht.
voll.
Super, super, super spannend. Wo geht jetzt eure Reise hin mit Tuesday? Also im Moment seid ihr ja jetzt in 5 oder 6 Städten in Deutschland.
Ja, genau, 7 in Deutschland und Österreich.
Genau, Wien habt ihr noch,
Genau.
genau. Genau.
Warte, in 7 Städten, genau, 7 Städten.
Du hast vorher eine Zahl erwähnt, 7.500 in Europa. Wie sieht
Ja.
der Plan für nächstes Jahr aus?
Ja, also 7.500 Spaces in Europa allein, das bedeutet ein Space je 100.000 Einwohner. Das ist nicht abwegig. Das ist sogar fast konservativ. Und dann haben wir über USA und Asien noch gar nicht gesprochen und dann haben wir auch noch nicht darüber gesprochen, dass es Tuesday as a Service auch geben kann. Genau, und dass wir eben viel mehr auch white labeln und dass mehr Locations als jetzt Bars und Restaurants in Frage kommen. Wir sind gerade auch an einem Pilotprojekt mit einem Hotel, dass wir wieder ins Hotel gehen mit einer ja, abgesteckten Area nur für Two-Stayer, damit also dieses Community-Gefühl auch im Hotel übertragen wird. Genau, also es passieren viele Sachen im Hintergrund. Auch gibt es ja einige ja, ältere Geschäftsmodelle, die nicht mehr auf einen physischen Ort angewiesen sind. Und da kann man sich Hybridmodelle überlegen, dass also das eine Geschäft parallel mit Tuesday läuft. Stichwort Banken. So, das, genau, das ist einfach so ein bisschen der Scope, wo wir hingehen. Im nächsten Jahr haben wir vor, 120 Locations am Ende des Jahres zu haben. Genau, und jetzt gerade sind wir dabei, in den Städten, in denen wir schon sind, die Community-Hosts darin zu unterstützen, dass sie mehrere Spaces haben können und auch in weiteren Städten neue Spaces aufzumachen.
Also die Expansion geht ganz stark auch wiederum hier über die Community dann.
Absolut, ja.
Auch die Kontakte, so wo du erwähnt hast, jetzt mit Bank und Hotel, wie ergibt sich sowas? Einfach mal so als Inspiration
Wie
auch für
ergibt sich das?
Menschen.
Also mit der Bank, das hat sich ergeben über einen Pitch, wo wir waren. Und wenn ich auf einem Event bin, ich schaue mir schon immer genau die Leute an, die da sind, und schreibe die Leute dann an. Oder ich schreibe eigentlich alle Leute an und schaue, was zurückkommt auch. Oder auch auf LinkedIn. Ich bin, ja, ich schreibe schon viele Leute auf LinkedIn an und dann kommt da auch viel zurück.
Also so direkte Ansprache und einfach gucken, was stößt auf Resonanz und da
Ja.
geht's dann im Prinzip weiter.
Genau, ja. Also direkte Ansprache natürlich schon auch mit einer Richtung, ja,
Klar.
mit einer Intention dahinter, und das kommt dann eben zurück, ja.
Und Think Big habe ich auch so rausgenommen. Also es war ganz am Anfang auch schon sowas, was ich so als Impuls irgendwie bekommen habe. Scheint auch was ganz Wichtiges zu sein, so den Ballon der Möglichkeiten. Wie behältst du dann den Überblick im Sinne von, wo geht's als nächstes hin?
Ja, also unser Fokus ist ganz klar. Jetzt im Augenblick noch eben mit dem Modell, das wir haben, Bars und Restaurants mit Community Hosts. Community Hosts können mehrere Spaces haben. Wir gehen in die Städte, in denen wir schon sind, und machen da mehrere Spaces. Plus wir haben Städte definiert, die gutes Potenzial haben, typischerweise die größten Städte, und gehen da als nächstes hin. Das ist der klare Fokus. Und daneben haben wir ein paar Testballons, die wir eben steigen lassen, wie nebenbei das mit dem Hotel, nebenbei mit der Bank und auch das Targeten von mehr Firmen, weil wir sehen, dass die Firmenkulturen sich gerade ändern. Aber das sind eben drei Testballons, die sehr überschaubar sind.
Also so die klare Ausrichtung und dann gibt es links und rechts so einfach so ein paar Ballons, die
Genau.
du mal steigen lässt
Genau.
und dann guckst, was da passiert.
Auch um zu gucken, so wie wenn man eben in den Kuchen sticht im Ofen, um zu schauen, ist es jetzt schon Zeit dafür? Und wenn es noch nicht Zeit ist, dann lässt man einfach die Idee noch ein bisschen im Ofen und holt sie später nochmal raus.
Ja, das ist ein sehr schönes Bild. Wie gehst du dann mit einem Kuchen um, den man zu früh rausholt?
Ja, einfach wieder rein in den Ofen.
Wenn er nicht vorher zusammenfällt, je nachdem, was es für ein Kuchen ist.
Ja, dann war es aber auch nichts Gescheites, wenn er zusammenfällt. Dann, ja.
Was ist so die größte Herausforderung, die du jetzt hattest, so in den letzten 2 Jahren auf diesem Weg und wie hast du sie gemeistert?
Also eine große Herausforderung war schon eben der Lockdown, wobei wir das eben schnell durch Proaktivität gemeistert haben und auch zum Beispiel in der Zeit gerade, ich habe ja vorhin eben diese Anfangszeit erwähnt, wo auch viele von unseren Usern noch nicht wussten, was passiert eigentlich gerade, wie werde ich mit der Situation fertig. Da haben Cecilia und ich uns auch einfach in Arbeit gestürzt und haben gesagt, wir bleiben nicht auf der Couch liegen und geben uns dem Daydrinking hin, weil sonst hatte ich schon das Gefühl, dass ich mich verlieren könnte. Sondern wir haben einfach gesagt, wir powern voll durch, haben das Online-Programm gemacht und haben dann eben an die Expansion gedacht, und wir haben uns täglich vernetzt. Das hat geholfen. Und was war was anderes? Auch eben dieser Übergang von der Festanstellung in das Operative und in die Mitgründung von Tuesday lief tatsächlich auch mit Chitilian. Und ja, das waren eigentlich, glaube ich, die beiden größten Herausforderungen.
Was ist dir leichter gefallen, als du es erwartet hättest?
Was ist leichter gefallen, als ich es erwartet hatte? Ich glaube, ich rechne immer damit, dass alles leicht geht,
Okay, das ist auch
ja.
eine schöne Voraussetzung, ja.
Ja. Also was halt auch toll ist, ist wirklich einfach, wenn ich manchmal in unser Cockpit gehe, in die Software, und dann sehe, dass einfach in allen Locations, die wir haben, Leute sind, die nicht meine Mutter sind, die nicht meine persönlichen Freunde sind, die nicht irgendwelche Leute sind, die ich gezwungen habe, in die Location zu gehen, sondern die da einfach hingehen, weil sie das Konzept toll finden und weil sie, ja, das ist was ich halt super cool finde, was auch leichter, ja, das fällt leichter, als ich dann gedacht habe eigentlich, ja. Dass die Leute kommen und das einfach toll finden.
Ist das auch das, was dann die Menschen so mittragen, wenn sie hier sind? Oder was habt ihr da mal so irgendwie nachgefragt? Oder hast du da so ein Gefühl dafür, was das ist, was jemand mitnimmt, wenn er hier rausgeht?
Das ist das. Also die Community, eben das inspirierende Arbeitsumfeld, die offene Atmosphäre und einfach ein Ort, an dem man arbeiten kann. Wir kriegen Feedback und das sind so die drei größten Antworten.
Was ist das Ziel, worauf du dich jetzt am meisten freust? Das
Ach, das
nächste
kann ich gar
Ziel.
nicht sagen. Das sind alles wirklich aufregende Sachen. Ich bin gespannt darauf zu sehen, wie es im Hotel läuft. Ich bin gespannt darauf zu sehen, wie es in den neuen Städten geht. So, also am meisten freuen ist einfach so immer die Freude, dieses Ding zu machen und selber Herr der Dinge zu sein und selber zu entscheiden, wo geht's lang, was wollen wir, wie machen wir es größer. Das ist einfach die tägliche Freude, ja.
Sehr, sehr schön. Ist auch die Schwingung, die ich so bekomme. Also ich habe gerade so überlegt, stelle ich jetzt noch die Frage nach Angst, weil das ja auch so ein bisschen was ist, was halt die Gesellschaft im Moment einfach bewegt. Und ich spüre so bei dir irgendwie gar keine Angst. Da ist so viel Enthusiasmus, also so viel Positivität und auch das, was du gerade beschrieben hast, diese Leichtigkeit. Das ist was, was ich so beobachte, auch mit Menschen. Es gibt halt ja auch ja, Menschen, die sind eher so in dem Gedanken irgendwie gefangen, so was jetzt gerade alles nicht geht. Und dann gibt es halt so Menschen, die gerade jetzt in so einer Phase so unglaublich viel Kreativität und Potenzial entwickeln, wie ja auch mein Coach Dennis, der auch gerade dabei ist, ein Restaurantkonzept zu entwickeln, wo man auch denkt, ja, gerade in so einer Zeit, wo ein Restaurant nach dem anderen geschlossen wird, wo schon wieder über Lockdown gesprochen wird, denkt einer drüber nach, sowas aufzuziehen. Aber in der Börse funktioniert es ja genauso.
Antizyklisch handeln ist immer gut. Also gerade jetzt, also ist wahrscheinlich ein super Moment, um ein Restaurant aufzuziehen.
Würdest
Super.
du das auf generell auf Gründung auch beziehen im Moment?
Dass es jetzt ein guter Moment ist, was zu gründen. Also, ich würde es eher vom persönlichen Leben abhängig machen und von den persönlichen Zielen. Und ich meine, es ist eine Situation, die vorbeigehen wird. Und deshalb würde ich es eher halt davon abhängig machen, ja, bin ich davon überzeugt, möchte ich das probieren und dann würde ich es auch tun.
Also so ein bisschen abhängig auch einfach von der Idee, wie sehr brenne ich dafür.
Ja.
Was siehst du da so als größte Herausforderung, dass ein Projekt, eine Geschäftsidee, ein Vorhaben, dass es funktionieren kann, dass es klappt? Was siehst du so als das, was ich persönlich einbringen kann, so als das Wichtigste an aus deiner Erfahrung?
Du meinst, was sind Erfolgskriterien, damit ein Business funktioniert?
Ja, so was für mich selber, wenn ich jetzt sage, boah, ich habe jetzt da irgendwie eine Idee und zum Beispiel, nehmen wir das Beispiel, ich möchte jetzt irgendwie ein Restaurant gründen, finde ich super cool, dann kommen auf einmal die ganzen inneren Kritiker und vielleicht auch äußere, die irgendwie dann das ins Wanken bringen. Was ist so diese Essenz, diese Erfolgsessenz, dass es gut wird?
Also, das Wichtigste ist eben die Motivation und das ist ein für mich. Ich glaube, es gibt Leute, die können auch was gründen, für das sie nicht brennen. Das wäre für mich keine Möglichkeit. So, ich muss die persönliche Motivation haben und auch an das Thema glauben. Und dann trotzdem muss man meiner Meinung nach die Offenheit bewahren, dass man sich auf das Feedback der User einlässt. Nicht auf das Feedback von allen möglichen Leuten, die irgendwie jetzt auch nicht mehr wissen als man selber, aber dass man schaut, ja, kommen Kunden und was sagen die? Und wenn keine Kunden kommen, dass man dann überlegt, ja, habe ich alles getan? Habe ich alles richtig gemacht? Wissen die Kunden davon und kommen trotzdem nicht, dann biete ich vielleicht das Falsche an. Genau, und wenn sie kommen, dann zuhören, was sie sagen, was man verbessern kann.
Also wirklich so drauf achten, so dass der Wurm dem Fisch schmeckt und nicht dem Angler. Das ist ja oftmals auch so. Und der Unternehmer, die haben ganz tolle Ideen, aber ja, es ist die Perspektive vielleicht zu sehr aus der eigenen Brille und nicht aus der Kundenbrille.
Total.
Super, super spannend. Gibt es einen Fehler, den du gemacht hast, wo du sagst, das würdest du als Tipp jemandem mitgeben, achte da drauf, um da nicht drüber zu stolpern?
Also ich glaube, ich habe eben ein bisschen zu lange gewartet, bis ich den Schritt getan habe und ich habe mich auf 50% der
Okay.
Arbeitszeit runtergesetzt.
Du würdest da wirklich sagen, früher rausgehen,
Ja.
früher diesen Switch machen und wenn du
Ja.
überzeugt bist, das ist es, den Hebel sozusagen rum und
Ja.
Vollgas geben.
Ja.
Super spannend, liebe Thea. Ich habe das Gefühl, wir haben so einen schönen Kreis irgendwie gemacht. Ich glaube, es gibt ganz viele Aspekte, wo man jetzt nochmal reinleuchten könnte. Gibt es irgendwas, was du noch gerne teilen möchtest, wo du das Gefühl hast, da habe ich noch gar nicht gefragt in die Richtung?
Ich glaube, du hast wunderbar meine Themen abgedeckt.
Liebe Thea, dann danke ich dir so sehr für diese Zeit, für das Gespräch. Ich glaube, da waren richtig schöne Impulse dabei, auch für Menschen, die gerade selber in dem Prozess sind und darüber nachdenken, sich selbstständig zu machen, zu gründen, diesen Weg zu gehen. Und wie kann man dich denn erreichen, falls man irgendwie sich austauschen möchte, um vielleicht auch mal Impulse zu bekommen?
Ja, also super gerne. Einfach über alle Kanäle, auf denen wir in Social Media sind. Entweder auf der Facebook-Seite von Tuesday oder auf der Instagram-Seite von Tuesday oder der Website direkt oder man schreibt eine E-Mail an info@tuesday.work. Genau, wir sind ja drei Leute, das heißt, diese E-Mail findet mich auf jeden Fall. Es ist nicht das schwarze Loch der info@e-Mails, sondern es kommt dann auch an.
Sehr schön. Dann hast du jetzt noch das Schlusswort in die Kamera, wenn du noch irgendetwas unseren Zuschauern mitgeben möchtest.
Ich kann euch nur empfehlen, ja, lebt euren Traum. Wenn ihr wirklich mit der Idee spielt, was zu gründen, dann macht es auch und ja, folgt eurer Motivation und eurem Drang, weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du am Ende deines Lebens dastehst und bereust, was nicht getan zu
Sehr schönes Schlusswort. Just fucking do it. Ich
haben.
danke dir fürs Dasein. Tschüss da draußen.
Danke auch. Bereit, dem kann ich auch wirklich helfen, ne? Also das nochmal so ein Impuls, prüf mal wirklich, mit wem willst du arbeiten? Was sind das für Menschen? Weil die gibt es. Ne? Also da lieber die Gruppe kleiner machen und dann hast du da richtig Freude dran und hast auch richtig tolle Erfolge, als wenn du das für jeden anbietest und da sind Leute dabei, die, das passt einfach nicht. Ne? Und das Zweite ist echt auch, das kommt damit dazu, du bist du und ich bin ich und wir sind so unterschiedlich, wir können uns toll ergänzen. Aber wirklich mal zu gucken, wo sind wir unterschiedlich und ich muss das nicht so machen, wie du das machst. Und es muss sowieso keiner so machen, wie ich das mache, weil das passt nicht zu jedem. Das passt jetzt zu mir. Und da immer wieder sich vielleicht mal zu hinterfragen, möchte ich das machen oder mache ich das jetzt nur, weil das alle so machen? Und dass man wirklich da nochmal wieder bei sich ankommt und sagt, okay, das und das ist für mich wichtig, das macht mir Spaß, das kann ich auch gut, ne? Was kannst du wirklich gut? Und da sich nicht so reintreiben lassen, ich muss das auch machen, weil der macht das oder wie auch immer, sondern immer auf diese Individualität, glaube ich, ist so ein schönes Wort. Und auch, dass auch jeder wichtig ist, ne? Also wenn jeder seine Rolle übernimmt, für die er da ist und seine Stärken einsetzt, dann können wir zusammen einfach was total Großartiges erschaffen. Also nur weil ich jetzt anders bin als du, können wir trotzdem toll zusammenarbeiten und uns da einfach, also viel schneller zu einem großartigen Ergebnis kommen, weil jeder so seinen Bereich hat, was er macht.
Finde ich super cool. Und ich finde, dass wir jetzt die letzten knapp 60 Minuten schon was ganz Großartiges geschaffen haben. Denn wir haben eine Plattform, eine Schnittstelle geschaffen, genau für die Menschen, die sich davon angesprochen fühlen, die da vielleicht noch
Genau.
weitere Fragen, Impulse haben, irgendwas mit uns teilen möchten oder sich inspirieren lassen möchten. Und deswegen freue ich mich insbesondere und ich gehe davon aus, dass du dich auch freust, wenn Menschen auf uns zukommen und gerne hier in dem auf YouTube Kommentare hinterlassen, uns auf Instagram oder Facebook, wo auch immer wir unterwegs sind, folgen und mit uns in Kontakt treten. Ich stelle mir zum Schluss noch die Frage, liebe Selina, was ist dir heute noch besonders wichtig?
Also ich habe heute für mich den Fokus, dass ich einfach Spaß habe am heutigen Tag. Ich glaube, das ist auch so ein super Geheimnis. Habt einfach Spaß, macht das, was euch Freude macht. Und wir lernen auch so viel von den anderen, ne? Also gerade wenn die unterschiedlich sind, deswegen macht Kommentare oder sowas. Wir lernen daraus ja auch so viel. Und deswegen habe ich heute einfach Spaß und werde an den Gesprächen, die ich heute noch so führe, wieder ganz viel für mich rausnehmen und ganz viel lernen.
Großartig, das klingt doch toll. Liebe Selina, ich danke dir vielmals für deine Zeit und deine Impulse. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, es würden mir noch viel mehr Fragen einfallen und ganz viele spannende Bereiche, in die es noch reinzutauchen gilt. Aber wer weiß, was bis in ein paar Wochen oder Monaten ist, wo du dann stehst, wo ich dann stehe und wie wir uns bis
Genau.
dahin bereichert haben, weiterentwickelt haben und wo wir uns wieder auf irgendeiner Weise begegnen. Ich danke dir für deine Zeit. Du darfst gerne
Danke
noch
dir
kurz
sehr
hier
für
bleiben.
die Einladung.
Und ja, du hast jetzt noch ein Schlusswort, wenn du dich noch verabschieden möchtest.
Ja, genau. Also vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Das hat total Spaß gemacht. Die Zeit ging auch super schnell rum. Ich könnte auch noch ewig weitersprechen. Und danke auch für alle, die sich das anschauen. Und ganz wichtig, nehmt euch das raus, was sich gut mit euch anfühlt, was mit euch resoniert. Und den Rest, den lasst ihr einfach da. Das ist dann für jemand anderen vielleicht bestimmt oder für später oder wie auch immer. Also nehmt nur das, was ihr haben wollt. Und
Genau, das ist ein guter Schlusssatz. Dann noch einen wundervollen, schönen Tag. Schönes
Liebe
Wochenende.
Lisa, ich danke dir. Dann gehe ich mal
Danke
offline
dir.
auf
Ja.
YouTube. Tschüss, ihr da
Tschüss.
draußen.